Amerikanische Sklaven hatten im 17. und 18. Jahrhundert die Aufgabe, auf den Feldern ihrer Herren zu arbeiten. Dazu wurden sie gezwungen, dazu wurden sie mit Gewalt angehalten. Mehr als 12 Stunden täglich harte körperliche Arbeit auf Baumwollplantagen oder Maisfeldern, wo auch immer, dazu wurden sie gezwungen. Strengstens verboten war ihnen, während der Arbeit miteinander zu reden. Ihre Herren hatten Sorge, dass sie dann auf dumme Gedanken kommen könnten, dass sie sich vielleicht absprechen könnten zu fliehen oder gar einen Überfall zu machen. Deshalb war ihnen strengstens verboten, miteinander zu reden. Arbeiten durften sie, arbeiten sollten sie, so viel und so hart wie möglich. Aber still. Kein Wort miteinander reden, und wer es doch getan hat, der bekam die Peitsche zu spüren. Das sorgte natürlich unter den Sklaven für noch mehr Depression. Harte Arbeit, gezwungenermaßen, ist schon schlimm genug. Aber wenn man sich da noch nicht mal gegenseitig ermutigen, unterstützen kann, nicht miteinander reden kann, das macht ja alles noch viel schlimmer. Irgendwann einmal fing einer der Sklaven an zu singen. Das war ja nicht verboten. Stand nirgendwo, hatte keiner gesagt. Er fing an zu singen. Und innerhalb weniger Minuten stimmten alle die, die in seinem Umfeld waren, mit ein in diesen Gesang. Sie sangen mit. Und dadurch entstand so ein klein wenig Stimmung. Freude ist noch zu viel gesagt, aber so ein bisschen Stimmung in dem Tief, in der harten Arbeit, in dem gezwungenermaßen, in der gezwungenen Stille, vielleicht doch mal miteinander zu singen. Es war etwas schöner. Und außerdem ging ihnen die Arbeit etwas leichter von der Hand, denn sie begannen im Takt der Musik zu arbeiten. Das kann man auch. Und das spürten natürlich auch ganz schnell ihre Besitzer, ihre Herren der Plantage sehr wohlwollend. Und innerhalb kürzester Zeit ging ein neues Gesetz, eine neue Verordnung für alle Sklaven durch das Land. Also die Verordnung lautet: Reden dürft ihr weiterhin nicht miteinander. Es ist strengstens verboten. Aber wenn ihr wollt, dürft ihr miteinander singen. Und das war die Geburtsstunde des Gospel. Gospel ist eine Abkürzung für Good Spell. Zu Deutsch gute Nachricht, gute Botschaft, gutes Evangelium. Und das in doppeltem Sinne. Denn zum einen war nun ja wieder eine gewisse Kommunikation untereinander möglich. Man konnte wieder miteinander reden. Es musste zwar Musik sein, aber es ging. Aber darüber hinaus trat immer mehr auch der Inhalt dessen ins Zentrum, was man sich gegenseitig zugesungen hat. Gläubige Sklaven benutzten dieses neue Medium, miteinander Gospel zu singen, um die hoffnungsvolle, um die rettende Botschaft, um das Evangelium von Jesus Christus weiterzusagen. Denn genau danach sehnten sie sich in ihrer Schwere, in ihrer Arbeit, in ihrem Druck, ein erfreuliches Evangelium zu hören. Und weil darin ganz viel Hoffnung und Liebe zu finden war, deshalb war der Gospel transportiertes Evangelium. Good spell, gute Nachricht. Und wenn man sich da ein bisschen informiert, man kann das googeln, habe ich auch gemacht, dann gibt es eine ganz große Lieblingsgeschichte von den Menschen in der damaligen Sklaverei. Und die schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Die steht in Apostelgeschichte 16. Und ich hoffe, ihr könnt über mir mitlesen. Nachdem man Paulus und Silas hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl gegeben hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Da steht wörtlich, sie sangen Lieder. Und das hörten die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Ketten ab. Das ist Evangelium, das hörten die Menschen damals gerne. In einem Buch über die Aufklärung habe ich ein Zitat gefunden, das lautet: Mit der Zeit wird die Vernunft das Böse in der Welt überwinden, denn es ist unvernünftig, unlogisch und kann daher keinen Bestand haben. In der Aufklärung 17, 18. bis 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass der Mensch nur aufgrund seiner großen Wissenslücken noch Böses tut. Das sagt das Zitat. Es mangelt so ein bisschen an Verstand und Einsicht, das sind ja alles nur arme Bauern, die haben noch nicht so viel Grips im Kopf, also muss man die Menschen unterweisen, durch Wissenschaft und Fortschritt aufklären, da kommt der Name Aufklärung, dann werden die irgendwann einsehen, dass Böses sinnlos ist und davon ablassen und wir werden in einer heilen Welt miteinander leben. Die Aufklärung liegt viele Jahrhunderte zurück und wir sehen tagtäglich, dass das nicht funktioniert hat. Wir sehen tagtäglich, dass das ein großer Irrtum war. Hoch aufgeklärte Menschen sind leider auch sehr gut darin, einander Böses zu tun. Leid zuzufügen, zu all dem, was der Mensch zu tragen hat, auch noch Böses hinzuzufügen. In unserem Bibeltext, den ich gerade gelesen habe, wird das Böse überwunden, scheinbar spielend, scheinbar ganz leicht. An vielen Stellen wird hier das Böse überwunden, ohne Waffen, ohne Gewalt. Und genau deshalb war der Text damals so beliebt. Wir finden in diesem Text drei Schlüssel zum Überwinden von Gefangenschaft, zum Überwinden von Angst, zum Überwinden von Bösem. Und diese drei Schlüssel habe ich uns heute mitgebracht. Das sind sie. Drei Schlüssel, um Türen aufzuschließen, hinter denen sich ganz viel Licht und Gutes verbirgt. Und diese Schlüssel möchte ich uns kurz vorstellen. Der erste Schlüssel, mit dem alles anfängt, lautet Gott anbeten. Wir finden in den ersten Versen, Paulus und Silas wurden ungerechterweise geschlagen, sie wurden ausgepeitscht, sie wurden geknüppelt, sie wurden ins unterste Gefängnis geworfen, da wo nur die ganz schlimmen Verbrecher hinkommen. Und dort wurden sie auch noch in einen Block gedreht, das heißt Hände und Füße in einen Holzklotz festgeschraubt. Doppelte, dreifache Sicherheit. Die kommen da nie wieder raus. Die beiden hätten alle Gründe gehabt, zu klagen. Gott, wieso lässt du das zu? Wir haben doch nichts getan. Zu schimpfen. Zu jammern, an ihrem Glauben zu verzweifeln. Was ist das für ein Gott, der uns hier in die Ketten legen lässt, obwohl wir das Evangelium verkündet haben? Aber genau das taten sie nicht. Und das ist das erste Erstaunliche an diesem Text. Das taten sie nicht. Sie begannen zu beten und Loblieder zu singen. Und es steht ausdrücklich da, dass die anderen Sklaven ihnen zuhörten. Das war sozusagen die erste Worship Night. Damals im Kerker in Philippi. Aus dem Text geht nicht so klar hervor, mit welcher Motivation sie das sangen. Ob sie wirklich voll Gotteslob waren, lässt sich so ein bisschen schwer nachvollziehen. Ob die anderen Gefangenen missionieren wollten, in diesem Leid auch schwer vorstellbar. Oder ob sie wussten, dass Gotteslob, dass Anbetung etwas bewirkt. Anbetung ist kein Placebo. Anbetung ist ein Schlüssel, der Türen öffnet. beim Herrn, dem Schöpfer. Denn daraufhin erbebte die Erde, so dass alle Gefangenengitter, alle Ketten, alle Mauern auseinanderbrachen. Das, was unmöglich schien, war in dem Moment möglich. Das Böse war an dieser Stelle zum ersten Mal besiegt. Die Ketten waren besiegt. Die Enge war besiegt. Durch Anbetung. Ich weiß nicht, in welchem Gefängnis du gerade sitzt. Vielleicht in einem emotionalen Gefängnis, einem gedanklichen Gefängnis, einem Gefängnis der Angst und Sorge. Es gibt so viele Gefängnisse, und wenn man den Fernseher, die Nachrichten einschaltet, dann kommen da auch noch ganz viele dazu. Dinge, die uns gefangen nehmen, Dinge, die uns die Freude rauben wollen, Dinge, die uns einspannen wollen in irgendeinen sündhaften Block und die uns einreden wollen, es geht sowieso alles im Bach runter. Mein erster kleiner Tipp aus dieser Bibelstelle, aus diesem Text: Beginne in diesem deinem Gefängnis Gott anzubeten. Wie auch immer du das tust. Vielleicht indem du auf die Knie gehst. Vielleicht indem du Loblieder singst. Vielleicht indem du dir die Lieder von heute nochmal anhörst. Beten ist kein Placebo. Anbetung ist kein Placebo, sondern bewirkt etwas bei Gott, unserem Herrn. Der zweite Schlüssel in unserem Text lautet: gegen den Strom schwimmen. Gegen den Strom schwimmen. Als der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Er forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und der führte sie hinaus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Es gibt ein ganz berühmtes Kinderlied im evangelikalen Raum. Das habe ich früher mit Inbrunst gesungen. Ich hoffe, die meisten oder denke, die meisten von euch kennen das. Das hat den Titel Sei ein lebendiger Fisch. Mal Hände hoch, wer kennt dieses Lied? Jawohl, das kennen doch eine. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Eine der bekanntesten Kinderlieder überhaupt, das uns schon als Kinder so ein bisschen gelehrt und beigebracht hat, dass man vielleicht nicht überall mitmachen muss. Dass man auch als Christ mal sein Fähnchen hochhalten darf. Dass man hier und da, der Musiker würde sagen, auch mal einen Kontrapunkt setzen kann. Und genau das machen Paulus und Silas in unserem Bibeltext auf ganz eigenartige Art und Weise. Wir haben gelesen, nachdem die Mauern und die Gefängnisketten und die Gitter durch das Erdbeben eingestürzt waren, was hätten wir getan, wenn wir Häftlinge gewesen wären? Ich weiß, was ich getan hätte. Fersengeld geben, abhauen. Das ist eine Chance. Jetzt endlich, ich bin doch nicht freiwillig hier, ne? Jetzt aber sehen, dass ich hier wegkomme. Das machen alle. Logisch. Außer Paulus und Silas. Die sind da geblieben. Das ist so ungewöhnlich, dass der Wärter es gar nicht glauben konnte. Als er ihre Stimmen hörte, das kann ja gar nicht sein. Ich brauche ein Licht, ich brauche eine Kerze, ich brauche eine Fackel. Das hat noch nie jemand gemacht. Sobald eine Chance da ist, hauen die doch alle ab. Paulus und Silas setzen hier einen Kontrapunkt. Sie schwimmen gegen den Strom, weil sie nicht an sich selbst denken in dem Moment, sondern eben an diesen Wärter. Weil sie wissen, wenn sie abhauen, ist der Wärter seines Lebens nicht mehr sicher. Sie waren seine persönlichen Sklaven. Er hatte die Verantwortung. Und wenn die weg sind, dann ist auch er einen Kopf kürzer. Und genau dieses Verhalten, dieses Anderssein, dieses Mal gegen den Strom schwimmen, das brachte ihn ins Staunen und ins Fragen und schließlich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Solche Leute braucht es heute mehr denn je, die hier und da mal was anders machen, die hier und da mal gegen den Strom schwimmen. Das heißt nicht, komisch zu sein. Das heißt nicht, negativ zu sein. Christen sollen nicht immer Spielverderber sein. Das wäre eine falsche Auslegung. Paulus und Silas sind positiv anders und fallen dadurch auf. Solche Momente begegnen uns auch im Alltag, auf der Arbeit, in der Familie, wo auch immer. Nicht immer so spektakulär mit Erdbeben und einstürzenden Häusern, aber auf andere Art und Weise dann doch auch. Gegen den Strom schwimmen besiegt das Böse. Und das ist ja das wunderbare Ergebnis. Gegen den Strom schwimmen besiegt die Angst. Gegen den Strom schwimmen schafft Raum, schafft Freiheit. Gegen den Strom schwimmen führt den anderen dazu, nachzufragen. Und letzten Endes auch dazu, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Nimm diesen Gedanken bitte mit in deine Woche, die heute beginnt, die morgen beginnt. Nimm es mit in deine Woche, bete jeden Tag dafür, dass Gott dir im nächsten Moment, in der nächsten Situation die Augen öffnet, wo du eine Gelegenheit hast, positiv anders zu sein, gegen den Strom zu schwimmen, die Menschen zum Nachdenken zu bringen dadurch, dass du es anders machst. Und wenn dann so ein Moment kommt, dann sei mutig. Und tu es auch. Und der dritte und letzte Schlüssel. Licht weitergeben. Deshalb habe ich den gelben bis zum Schluss aufgehoben. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland die ersten Straßenlaternen aufgestellt. Habe ich neulich noch gelesen. Damals aus Wachs. Die hielten dann immer nur so ein paar Stunden. Deshalb wurden die auch nur im Winter angezündet, an belebten Straßen, hauptsächlich natürlich, um Unfälle und Verbrechen vorzubeugen, denn die geschahen damals und geschehen heute leider auch immer noch zuerst im Dunkeln. Und dann habe ich etwas ganz Erschütterndes gelesen. Diejenigen, die sich am lautesten gegen diese Neuerung gewehrt hatten, wisst ihr, wer das war? Das waren die Frommen. Das waren die Christen. Ihr Hauptargument war, Gott hat auch die Nacht und die Finsternis geschaffen und wenn man diese erhellen würde, würde man sich damit gegen seine Ordnungen auflehnen. Schade. Ich weiß nicht, ob die damals noch keine Bibel gelesen haben oder nur abschnittweise, keine Ahnung. Es gibt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament das Lichtthema an ganz, ganz vielen Stellen, an ganz vielen Beispielen für Gut und Böse, für Gott und Teufel, für erfreuliche und für schlechte Nachrichten. Und immer sind wir angehalten, das Licht zu suchen und weiterzugeben. Jesus selbst bezeichnet sich ja nicht umsonst als das Licht der Welt, nicht der Dunkle, das Licht der Welt. Und auch in unserem Bibeltext kommt es zweimal vor. Zweimal tappte der Kerkermeister im Dunkeln und zweimal halfen Paulus und Silas ihm zu mehr Licht. Das erste Mal, wir haben es eben schon gelesen, direkt nach dem Einsturz des Gefängnisses, als der Aufseher eben nicht glauben wollte, dass die beiden noch da waren. Es war Nacht, er konnte nichts sehen. Man gab ihm Licht, um sich davon zu überzeugen, dass die beiden noch da sind. Das war physische Dunkelheit. Dann gab es hier aber auch eine seelische, eine geistliche Dunkelheit, in der der Kerkermeister war. Und die durch seine Frage offensichtlich wird, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das sagte der nicht so lahm wie ich jetzt gerade. Der lag auf den Knien. Der war fix und fertig. Der war am Boden zerstört, weil er gemerkt hatte, mein Leben ist hier zu Ende, ich habe keine Chance mehr. Ich bin vor Gott und dieser Welt nichts wert. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der Mann hat erkannt, in welcher Dunkelheit er ist. Und nun kann man in dieser Antwort förmlich nachfühlen. Fühlt ihr das? Ich fühle das, immer wenn ich es lese. Man kann nachfühlen, wie die beiden Jünger jetzt mit ganz wenigen Worten, die haben ja nicht viel gesagt, mit ganz wenigen Worten bei ihm ein Licht anzünden, bei ihm das letzte Schloss öffnen, mit ganz wenigen Worten ihm zu seiner Rettung verhelfen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Sie haben sogar die Familie berücksichtigt, haben die noch dazugeholt und haben gesagt, der Mann ist nicht alleine, der hat auch Frau und Kinder. Die brauchen das Evangelium genauso. Das ist das Evangelium, was den Mann aus seiner seelischen Dunkelheit heraus, was ihm wieder Licht schenkt, was ihm Hoffnung schenkt. Dieses einfache Evangelium. Glaube an den Herrn Jesus Christus, trau ihm dein Leben an, fang mit ihm an, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Daran hat sich bis heute nichts verändert. Man kann die Bibel auch dazu benutzen, um Lichter zu löschen, um kleine Lichter auszuschlagen, das kann man auch. Man kann die Bibel auch nutzen dazu, um Menschen zu sagen, oh, ist alles nicht so schlimm. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das wäre verkehrt. Man kann die Bibel auch benutzen und den Menschen sagen, du brauchst zum Glauben noch dies und jenes und dies und jenes und erst wenn du ganz oben bist, wenn du ein Vorzeigechrist bist, wenn du die alleinige leuchtende Seele bist, dann kommst du in den Himmel. Auch verkehrt. Was sagen Sie zu dem Kerkermeister? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Das ist das Evangelium. Das ist der Schlüssel, mit dem alles anfängt, der Türen öffnet, die wir persönlich niemals aufkriegen. Ich möchte dir Mut machen, diesen heutigen Tag zu deinem Startbeginn mit Jesus Christus zu machen. Diesen Schlüssel heute bei dir einklicken zu lassen. Und heute Ja zu Jesus zu sagen, wie der Kerkermeister damals. Ich bete jetzt ein Gebet und ich möchte dich bitten, es mitzubeten. Mitzubeten und Ja zu Jesus Christus zu sagen. Und wenn du nachher noch gerne jemanden hast, der mit dir redet, der mit dir gemeinsam das tut, was Paulus und Silas dann mit dem Kerkermeister tun, dann komm zu mir oder zu einem aus dem Chor und lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam diesen heutigen Tag zu deinem ersten Tag im neuen Leben machen. Ich bete. Jesus, du kennst unsere Dunkelheiten, du kennst unsere Fragen und unsere Ängste. Du weißt ganz genau, was jetzt in meinem Kopf vorgeht. Du weißt ganz genau, welche Argumente jetzt dagegen sprechen, Ja zu dir zu sagen. Und gerade deshalb möchte ich dich bitten, dass du heute mein Herz öffnest. Ich möchte dich bitten, dass du mir ein neues Leben schenkst. Dass du Licht in meinem Herzen machst, da wo es jetzt so dunkel ist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du derjenige bist, der auch heute noch neues Leben schafft. Amen.